HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Carmen Rovi, Matthias. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Carmen Rovi, Sie sind zurzeit in Deutschland, weil Sie im Hausdorff-Zentrum für Mathematik in Bonn im mathematischen Salon Klavier spielen werden. Was ist denn dieses Hausdorff-Zentrum?
Also ich werde im Mathematiker-Salon spielen. Das passiert zweimal im Jahr. Das Zentrum wird für das Publikum geöffnet, sodass das Publikum in Bonn auch mal schon weiß, dass das Hausdorff-Institut da ist und was wir ein bisschen machen. Und um es attraktiver zu machen, kombiniert man das mal mit Musik. Es gibt Musik und auch ein mathematischer Vortrag.
Da sind wir schon bei Ihren beiden Professionen. Sie sind Mathematikerin, Sie forschen und Sie sind Musikerin.
Genau.
Wenn ich Sie jetzt frage, worauf könnten Sie eher verzichten? Auf die Musik oder eher verzichten auf die Mathematik?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und wenn ich das ein bisschen naiv sage, das ist, wenn man kleine Kinder fragt, wem liest du besser, die Vati oder die Mutti? Ich glaube nicht, dass es ohne Musik leben könnte, ganz ohne Klavier zu spielen. Aber Mathematik ist auch mein Leben, meine Profession. Also beides müssen da sein. Es gibt keine wirkliche Entscheidung.
Wer ist die Mutter, wer ist der Vater?
Wer weiß. Na, das ist auch eine komplizierte Frage. Wenn man denkt, was ist die traditionelle Rolle eines Vaters oder einer Mutter? Wie sieht man eine Mutter, wie sieht man einen Vater an? Und bei mir sind beide Eltern sehr, sehr wichtig. Auch keine Möglichkeit, sich für einen zu entscheiden.
Sie haben schon einmal, Carmen Rovi, für ein Jahr in Bonn gelebt.
Genau.
Wie haben Sie Deutschland kennengelernt in dieser kleinen Stadt am Rhein?
Das war eine sehr, sehr gute Erfahrung, in Deutschland zu leben.
Was haben Sie für ein Bild im Kopf aus der Zeit?
Vielleicht, dass Leute wirklich nett sind zu Ausländern. Alles ist so bequem ausgestattet und wenn man etwas braucht, es gibt immer Leute, die einem helfen werden. Bonn, ein ganzes Jahr. Mein erstes Mal in Deutschland war ich in Berlin.
Wie lange waren Sie da?
Das war nur ein paar Wochen. Nach Berlin habe ich mit meiner Schwester und meinem Vater gefahren. So, weil wir alle drei, wir lernten Deutsch sehr, sehr eifrig. Und wir haben ein paar Wochen im Sommer dort verbracht. Da haben wir gedacht, dass Deutschland eigentlich wunderbar ist.
Finden Sie auch was schlecht?
Was Schlechtes? Mal sehen. Das muss ein bisschen hart nachdenken, was man Schlechtes findet. Naja, Weihnachtsmärkte haben mir nicht so gut gefallen. Das ist vielleicht, weil ich nicht große Mengen Leute.
Carmen Rovi, zurzeit arbeiten Sie in Bloomington in Indiana in den USA. Sie haben dort eine Forschungsstelle für 3 Jahre.
Genau.
Der amerikanische Präsident Donald Trump hat nicht viel übrig für Wissenschaft. Der kürzt das Geld für Forschung und Lehre. Von Nicht-Amerikanern hält er auch nicht viel. Merken Sie an der Universität etwas davon? Wie ist die Stimmung?
Das merkt man in meiner Gruppe nicht so sehr. Ich glaube, dass ein bisschen die Universität ist
ein Schutzraum?
Genau, genau. So ein bisschen so. Man könnte sagen, man hat es noch nicht gemerkt. Aber es gibt vieles, worum man sich Sorgen machen soll. Und dass die Forschung nicht unterstützt wird, das ist ein großes Problem.
Merken Sie davon schon was? Sind schon Gelder gekürzt oder merkt man auch noch nicht?
Ich habe schon gehört, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wahr ist oder nicht, aber die Vorschläge, die Trump machte für nächstes Jahr, das wird man nicht nächstes Jahr einsetzen. Also hat man noch ein Jahr zu leben.
Ist ein bisschen Zeit. Sie sind wahrscheinlich ja mit Menschen aus aller Welt dort zusammen an der Uni.
Ja. Mhm.
Was haben denn junge Wissenschaftler, also Ihre Freunde, was haben die für ein Bild von Deutschland?
Ein sehr, sehr gutes Bild. Vor ein paar Wochen bin ich in Washington gewesen. Es gab eine, die Humboldt-Stiftung hat dort einen großen Treffen organisiert, sodass man alte Humboldtianer die hatten diesen großen Treffen,
die
Alten mit den Jungen zusammenzubringen. Viele, viele junge Leute, die noch nicht Humboldtianer sind, noch nicht eine Humboldt-Stiftung gehabt haben, sodass man weiß, wie kann man diese Stiftung bekommen und auch ein bisschen das jungen Leute zu erklären, dass Deutschland hier ist und es ist ein sehr interessantes Land, es gibt viel Forschung in verschiedenen Bereichen. Es war sehr, sehr gut, sehr interessant und sehr, sehr gut organisiert.
Ich frage deshalb, weil wir hier immer hören, die Forschung in Amerika sei viel besser.
Naja, es gibt sehr große Universitäten und das ist sehr wohl bekannt, dass die besten Universitäten, die größten vielleicht dort sind. Wenn man Rankings nachschaut, sind die Amerikaner sind immer noch die Erste, die Zweite on top. Ja. Aber die Universitäten mit großen Namen, das ist nicht das Einzige, was wichtig ist. Wenn man zu diesem Punkt kommt, wenn man weiß, das Projekt, wo du arbeiten willst, du suchst nun nicht nach einem großen Namen, Princeton, Harvard, Oxford, Cambridge. Naja, das sind sehr gute Universitäten, aber man sucht eher nach dieser Forscher, mit dem Menschen möchte ich sprechen. Diese Mathematiker ist toll, mit dem will ich sprechen. Und vielleicht sind diese Menschen gar nicht in den sehr, sehr großen Universitäten. Das ist bei mir auch ein bisschen passiert. Als ich nach Bloomington kam, naja, man sagt Bloomington ist nicht Princeton. Aber ich glaube, mehr Glück hätte ich nicht haben können. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Gruppe.
Und sind Sie wegen eines bestimmten Professors dahin gegangen?
Ja, genau. Professor Jim Davis. Ich arbeite viel mit ihm und ich habe schon so viel dieses Jahr gelernt. Das ist sehr, sehr gut. Und wir haben ein Projekt zusammen. Das geht schon gut.
Die Stadt Bloomington hat schon seit 1999 eine Städtepartnerschaft mit Santa Clara auf Kuba. Wussten Sie das?
Das wusste ich nicht. Ja. Das ist sehr überraschend. Ja. Leider, das muss ein bisschen mehr darüber herausfinden.
Ja, das hat mich auch überrascht.
Ja.
Womit beschäftigen Sie sich eigentlich in Ihrer Gruppe mit Ihrem Professor? Sie haben gesagt, Sie haben ein Projekt zusammen.
Ja,
was
genau.
Machen Sie?
Ein bisschen abstrakt ist es schon. Ich arbeite in der Anthropologie, so wie Andriy Danitsky. Er war mein Doktorvater. Und um es ganz kurz zu sagen, so wie man hat eine Idee von Geometrie und wie Formen, verschiedene Formen. Was wir eigentlich machen, ist viel Algebra. Es ist ein bisschen, wie übersetzt man die Geometrie in algebraische Strukturen, so dass man viel mehr über die Geometrie sagen kann, was man nur intuitiv nicht sagen könnte. Man muss Algebra benutzen, um systematisch etwas herausfinden zu können. Das ist ein bisschen abstrakt.
Ist ein bisschen abstrakt. Gibt es auch ein Beispiel? Können Sie das an einem Beispiel mal erzählen?
Naja, das Beispiel, das alle Topologen ganz gut mögen, ist so wie zum Beispiel, man hat ein Donut. Ein Donut ist so wie, für uns heißt das ein Torus. Jeder weiß, wie ein Donut
aussieht.
Naja, so, wir haben einen Donut. Das Donut hat eine große Lücke in der Mitte. Also für einen Topologe ist das eine bestimmte Figur, so wie ein Apfel oder eine Orange. Das ist eine Sphäre. Das ist etwas anderes. Warum? Man könnte den Donut ein bisschen ziehen. Aber der Donut wird nicht ein Apfel. Man kann es nicht rund machen. Das Loch wird immer dort sein. Sogar wenn wir ein bisschen ziehen oder. Das sind zwei unterschiedliche Figuren. Wie kann man systematisch wissen, dass diese zwei Figuren unterschiedlich sind? Das ist das allererste Beispiel, das Topologie eigentlich geforscht hat, dass man systematisch so zwischen verschiedenen Figuren unterscheiden kann. Dieser Beispiel hier, man denkt an zweidimensionale, dreidimensionale Objekte. Topologie beschäftigt sich auch mit höherdimensionalen Objekten. Und das ist noch eine Abstraktion von das Konzept von verschiedenen Figuren.
Was ist Ihr Ziel, Carmen Rovi? Möchten Sie gern als Professorin an einer Universität arbeiten?
Ich glaube schon. Ja, das war mein erstes Jahr als Lecturer. Also dass man eine ganze Klasse von Studenten hat. Es war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Eine ganze Klasse für das ganze Semester etwas zu unterrichten und ihnen etwas beibringen zu können. Das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Das habe ich sehr gemocht.
Das ist insofern bemerkenswert, weil Sie ja eigentlich Musikerin sind. Sie wollten ja Ihr Konzertexamen machen in Köln. Das hat nicht geklappt, weil Sie kein ein Stipendium bekommen haben. Das war zu teuer, das
so,
zu finanzieren.
So ungefähr, die Geschichte ist so ungefähr. Ich habe in Spanien ein Musikstudium gemacht und auch Musikstudium als Klavierspielerin. Und danach gab es die Möglichkeit, so wie vielleicht an Köln, Köln schien sehr, sehr interessant, weiterzumachen und versuchen dort für ein Jahr oder zwei Jahre zu studieren und dann das Konzertexamen zu machen. Es war alles sehr, sehr kompliziert. Erstens musste man ein bisschen Deutsch sprechen. Das konnte ich damals nicht. Dann gab es Sachen so wie Empfehlungsbriefe und das Geld auch, war auch ein Problem. Es ist nicht einfach, ein Stipendium zu bekommen. Und naja, das habe ich nicht bekommen. So.
Kurz nach der Absage zum weiteren Klavierstudium haben Sie Staatsexamen in Musik gemacht in Spanien und dann als Hochschullehrerin gearbeitet. Und nebenbei haben Sie im Fernstudium Mathematik studiert, weiter aber an Meisterkursen für Klavier teilgenommen. Mhm. Ist die Musik auch ein Ausgleich zur Mathematik? Kann man das so sagen?
Ja, vielleicht nicht besonders zur Mathematik, zu dieser Zeit, als ich Hochschullehrerin war. Beide Sachen, Mathematik und Musik, bedeuteten Hoffnung, um sich weiterzuentwickeln. Das Hochschullehren ist eigentlich sehr, sehr, sehr schwierig. Mit Hochschule wird Gymnasium gemeint. Ich glaube, dass hier Gymnasium in Deutschland eigentlich ein bisschen anders geht. Es gibt auch verschiedene Gymnasien und es gibt auch, wenn man Kinder nicht in die Uni weiter wollen.
Dann gibt es eine Realschule. Es gibt eine Hauptschule, genau. Es gibt eine Gesamtschule.
Also die Schulen, Gesamtschule, Realschule, Gymnasium in Spanien ist alles dasselbe. Kinder bis zu 16. Jahres.
Besuchen alle dieselben Schulen.
Und eigentlich, sie studieren dieselben Fächer, fast dieselben Fächer. Es gibt keinen Unterschied. Es ist auch sehr interessant, wenn man an junge Menschen kommt und ihnen so wie Musik beibringen kann. Naja, ich war Hochschullehrerin für ein paar Jahre und es ist ja sehr hart. Man bekommt nicht immer was man will. Besonders weil die Klassen dort sehr groß sind und man möchte diesen Kindern mehr helfen und das kann man nicht. Wenn man eine große Klasse von vielleicht 30 Kindern zugleich hat, diese Kinder sind pflichtig dort. Die Musik ist nicht wie Mathematik, es ist nicht ein sehr wichtiger Fach und die Kinder wissen das. Man wird nicht sehr seriös. Es gibt Leute, die sehr interessiert sind und auch Kinder, die gar kein Interesse haben. Und ich habe immer versucht, alle zu interessieren und sodass alle mitteilen, sodass alle in der Klasse teilnehmen können. Naja, ich hoffe, dass ich jemandem etwas beigebracht habe.
Als wir über Ihre Wunschmusiken gesprochen haben, haben Sie gesagt, wenn ein Klavier im Studio steht, dann spielen Sie selber.
Ja, schon.
Haben wir hier keins?
Schade, das habe ich schon gesehen.
Leider steht hier keins. Wir können Sie also nicht live hören, Carmen Rovi. Sie haben uns aber wunderbare Musik mitgebracht, und zwar von Franz Schubert, den ersten Satz der B-Dur-Klaviersonate D960, eine seiner 3 Klaviersonaten. Es ist die letzte und die am populärsten geworden ist.
Ja, ja.
Was gefällt Ihnen daran?
Naja, persönlich für mich, das ist eine sehr wichtige Sonate. Eigentlich kannte ich die Sonate schon als vielleicht mit 14 oder 15 Jahren habe ich schon die Sonate gehört. Und dann wollte ich die Sonate immer spielen. Und dann, ich habe schon Berlin erwähnt, die ganz wunderbare Sommer in Berlin. Und die Noten, die Musiknoten für die Sonate habe ich dort gefunden. Und dann habe ich mich erinnert, oh, das war fast die Sonate, die ich spielen wollte, habe ich das gekauft. Und dann habe ich die Sonate für viel längere Zeit gespielt. Als ich anfing, an der Hochschule zu arbeiten, ich kann mich erinnern, dass im ersten Jahr habe ich das gespielt. Ja, die Sonate für mich bedeutet Hoffnung. Und ich glaube, dass ein bisschen, dass es war so ein bisschen für Schubert auch. Er hat diese Sonate, die 3 letzten Sonate hat er so wie in nur ein paar Monate vor seinem Tod geschrieben. Und was man in dieser Sonate merkt, ist, wenn wir das hören, ist es sehr ruhige Musik, so dass man glaubt, er weiß, dass er sterben will, aber verliert nicht die Hoffnung auf eine schöne Welt. Für mich bedeutet, das ist sehr, sehr bedeutungsvoll, diese Sonate.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Carmen Rovi, einer Hochbegabten aus Spanien. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Carmen Rovi, schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie kommen von weit her, aus den USA, darüber sprachen wir gerade. Aufgewachsen sind Sie aber in einem kleinen Ort in Südspanien.
Genau.
Ihre Eltern brachten Ihnen früh Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Wie alt waren Sie, als Sie lesen konnten?
Das ist interessant. Eigentlich 10. Vielleicht. Zu Hause haben wir noch Kinderbücher und es gibt vielleicht eine kleine Notiz da. Hat vorgelesen mit 3 Jahren, so etwas.
Mit 3?
Vielleicht mit drei. Weil die Sache ist, dass meine Schwester und ich, meine Eltern haben uns Wörter beigebracht. Wir haben nicht gelernt, so wie man üblicherweise lernt.
Also nicht die Buchstaben?
Nicht die Buchstaben, die kombiniert mit einer M, mit einer U, macht Mut. Wir haben zu Hause waren die ganze Wörter, so wie in großen Plakaten auf den Wänden. Und man hat gesagt, wo kann ich Hund finden? Und dann als sehr, sehr, sehr klein haben wir schon auf
den Hund gefunden.
Hund oder andere Wörter haben wir schon so gelesen.
Sind Ihre Eltern von Beruf Lehrer?
Nein, eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Meine Mutter hat als Beamtin ich muss erklären, dass dieser Ort sehr, sehr klein war. Leute dort arbeiten auf dem Land und sie, vor vielen Jahren, als ich klein war, sie hat geholfen, um die Stiftungen und Geld aus die EU. Da gab es Hilfe für die
Hilfsgelder aus
Hilfsgelder
der EU
zu beantragen, solche Sachen. Mhm. Und mein Vater hat eigentlich seinen Beruf aufgegeben, um uns zu zu unterrichten, denn sie sind nicht in die Schule gegangen.
Ihre Eltern haben Sie nicht an der Schule angemeldet, sondern Sie zu Hause unterrichtet. Ist das in Spanien denn erlaubt?
Nein, weil das ist nicht jetzt erlaubt, war es auch damals nicht. Aber die Schule in dieses kleines Ort war zu klein. Ich habe schon gesagt, wir hatten schon...
Sie konnten die mit Schule, drei schon lesen?
Genau, die Schule dort fängt so wie um sechs, wenn die Kinder 6 Jahre alt sind. Als wir 6 Jahre alt waren, konnten wir ein bisschen Englisch. Also, da haben meine Eltern gesagt, das wird ein Problem. Die Lehrer haben zugestimmt.
Also die Lehrer haben auch gesagt, ja.
Also, das mach weiter. Okay. Aber eventuell war das auch ein Problem, weil... Wenn Kinder nicht in die Schule gehen, müssen die Lehrer das sagen und dann müssen die Behörden sagen, nein, die Kinder müssen in die Schule, weil es pflichtig ist. Keiner hat etwas gesagt, weil die Behörden ganz genau wussten, dass wir eigentlich ganz gut machten. Und naja, wenn meine Schwester und ich so wie 11, 12 Jahre alt waren, das war das Alter für die Grundschule zu Ende. Was macht man jetzt? Diese Kinder sind niemals in der Schule gewesen, haben keine Prüfungen gehabt. Dann gingen meine Eltern mit uns zu der Hauptstadt, zu den Behörden in der Hauptstadt und sagten, naja, wir haben hier unsere Töchter, sie sind nicht in der Schule gewesen, sie haben keine Prüfungen gemacht, sie können Mathe, sie können Englisch. Dann wussten die Behörden in der Stadt nicht ganz genau, was sie mit uns tun konnten. Da gab es ein großes Problem. Am Ende haben wir eine Prüfung für ältere Menschen gemacht. So diese zwei, ich glaube, wir waren so wie 13 oder 14 Jahre alt. Ja, diese zwei junge Mädchen sitzen dort in einem großen Klassenraum mit älteren Menschen, die Grundschulprüfungen machten.
Aber Sie haben ja Abitur gemacht?
Abitur, ja, aber im Fernstudium. Auch nicht ganz üblich. Das Abitur als Fernstudium in Spanien, das erlaubt man nur für Menschen, die über 18 Jahre alt sind. Aber das konnte man auch erlauben für Kinder, die vielleicht tanzen und viele, viele Stunden üben müssen. Und da wir mittlerweile ziemlich fortgeschritten waren, war das auch erlaubt. So, das haben wir als Fernstudien gemacht. Also mein erstes Mal in eine Gymnasiumklasse oder Hochschulklasse. Ich war als Lehrerin da. Das war das erste Mal in einer Klasse.
Interessant.
Ja? Ja, ein großer Schock.
Haben Sie Klassenkameraden nicht vermisst, Kamrovi?
Nicht besonders. Ich hatte meine Schwester und ich habe sehr gute Erinnerungen von meiner Kindheit. Ich glaube nicht, dass ich andere Kinder vermisst habe. Ich hatte auch meine Schwester. Also.
Sie haben dann noch Deutsch gelernt, da waren Sie schon 19. Das konnten Ihre Eltern gar nicht. Die konnten gar kein Deutsch.
Nein, nein.
Aber warum wollten Sie denn diese schwierige Sprache überhaupt lernen?
Es gab eine... Na, praktisch, weil ich gerade an dieser Zeit mein Musikstudium beendet hatte und weil ich nach Deutschland kommen wollte, dann musste ich ein bisschen Deutsch lernen.
Nach Köln.
Nicht einmal lernen. Eigentlich, das war nur ein Vorwand. Wir wollten immer Deutsch lernen. Ich kann mich erinnern, als ich immer noch sehr jung war, hatten wir ein altes deutsches Grammatikbuch und wir haben dort gelesen, Schule, das klingt so wie School. Und das war nur das Grammatikbuch. Es gab
kein Lesebuch,
keine Geschichten. Ich kann mich erinnern, dass wir Schule als Schule lassen. Wir hatten keine Ahnung, wie Deutsch ausspricht oder keine Ahnung. Ein bisschen später, wenn wir das mit dem Deutschlernen wirklich anfingen, das war für uns sehr, sehr, sehr wichtig.
Also die deutsche Sprache. Warum wollten Sie unbedingt Deutsch lernen?
Es gibt auch eine Familiengeschichte dazu. Das heißt, das ist das so wie 250 Jahre, schon sehr, sehr lange her, Mitte des 18. Jahrhunderts, hat Karl III., der König damals in Spanien, er hat Leute aus Deutschland für Kolonien gebracht. Mhm. Und es gab eigentlich in Nordandalusien, Gebiet, wo ich herkomme, gab es wirklich sehr, sehr wenige Leute. Und die Länder gehörten entweder den König, das Klerum oder sehr, sehr große Landbesitzer. Das war ein Problem. Die Wege von Madrid zum Süden waren eigentlich sehr gefährlich. Es gab Wegelager, es war gefährlich, weil es dort niemand wohnte. Also das gab eine Idee, Leute aus Deutschland zu bringen und sie dort Länder zu geben.
In Land zu geben, ein Land zu geben,
ein kleines Gebiet zu geben, und so dass die das Land arbeiten konnten, weil dann dort Menschen leben würden, die Straßen würden nicht so gefährlich.
Und Ihre Familie gehörte zu denen, die sich dort niedergelassen
genau,
haben?
Genau, genau. Und das ist überraschend, weil die Sache ist, dass diese Leute sollten sich an die spanische Kultur anpassen. Man hat das Projekt so gemeint. Und eigentlich, die Sprachen hat man schon sehr, sehr früh vergessen. Aber die Idee, dass man aus Deutschland kommt, das hat man nicht vergessen. Und sogar mein Großvater hat mein Vater als Kind erzählt, wir kommen aus Deutschland. Das ist die Geschichte der Familie.
Wo kommt Ihre Familie her aus Deutschland? Wissen Sie das?
Das weiß man nicht ganz genau. Ich glaube, es war sehr gut dokumentiert. Aber im spanischen Bürgerkrieg, da hat man die Dokumente verbrannt. Einfach so verbrannt. Da ist die Geschichte einfach verloren. Eigentlich wäre es sehr interessant zu wissen, was für Dokumente hier an der deutschen Seite hat. Denn ich weiß, dass es gab eine historische Figur, Johann Caspar Thürriegel, und das war der Mensch, das die Leute eingeschrieben hat für die lange Reise. Also vielleicht gibt es irgendwo Dokumente, die sagen, das sind die Leute, die sich geworben haben. Das sind die Leute, die Liste mit den Namen, die eigentlich Länder bekommen werden. Aber das weiß ich eigentlich nicht.
Vielleicht hört uns jemand zu, der sich damit beschäftigt. Der soll sich bitte melden.
Vielleicht.
Das wäre schön. Carmen Rovi, Sie haben sich aber immer als Spanierin gefühlt, oder?
Ja, genau. Ich komme aus Spanien. Aber nicht unbedingt. Was bedeutet es, sich aus einem Land zu fühlen?
Das frage ich Sie.
Das ist, naja, mal sehen. Vielleicht nicht so sehr. Was bedeutet, Spanier zu sein? Es gibt viele Weise und viele verschiedene Weisen, wie man Spanier sein kann, glaube ich. Ich bin bestimmt nicht die Spanierin, die vielleicht, naja, ich würde gerne viel mehr über Flamenco wissen, zum Beispiel. Das wäre ganz wunderbar. Das weiß ich leider nicht. Das ist schade. Das ist kulturell etwas, das sehr, sehr wertvoll ist. Und
aber was steht dem im Wege, dass Sie sich damit beschäftigen?
Naja, vielleicht, dass man nicht in die richtigen Menschengruppe geraten ist. Und wenn man nicht Freunde hat, die sich dafür interessieren, oder meine Interessen liegen so viel in der klassischen Musik, man hat nicht Zeit, an alles teilzunehmen. Also das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht ein anderes Beispiel ist, dass zum Beispiel ich bin Vegetarier. Die Gegend, wo meine Eltern wohnten, das ist Porkproduktion. Wie heißt
Schwein.
Das? Schwein.
Schweinefleisch.
Schweinefleisch. Naja, das ist nicht ganz genau, was die Gegend, man passt nicht ganz genau.
Interessanterweise haben Sie auch deutsche Texte von Marcel Reich-Ranicki gelesen, dem großen deutschen Literaturkritiker, der 2013 gestorben ist. Das ist deshalb erwähnenswert, weil Sie später bei seinem Sohn Andrew Ranicki, Sie haben es vorhin erwähnt, Mathematik studiert haben in Oxford. Wussten Sie eigentlich, dass es sich um Vater und Sohn handelt, als Sie damals die Texte gelesen haben?
Nein, eigentlich nicht. Das habe ich ein bisschen später erfahren. Ich habe schon gesagt, wir haben Deutsch sehr eifrig gelernt und eventuell haben wir auch Texte von Marcel Reich-Ranicki gelesen und Bücher von Marcel Reich-Ranicki gekauft. Und dann, als ich in Großbritannien kam, um Mathematik zu studieren, in der Bibliothek gab es Bücher von Andrew Ranicki. Damals interessierte ich mich schon für Topologie, habe seine Bücher gesehen und besonders sein Buch Surgery Theory, Chirurgie, das ist sein Hauptfach, algebraische Chirurgie. Das ist so interessant. Also dann habe ich Andrew geschrieben, ich möchte weiter Topologie lernen und das finde ich besonders interessant. Ich möchte für meine Doktorarbeit mit Ihnen arbeiten. Und dann heißt er, petu.
Sie haben dann Ihre Doktorarbeit bei ihm geschrieben.
Ja, genau, genau. Ja, dann, wenn er zugesagt hat, habe ich meinen Eltern gesagt, ja, er hat zugesagt. Und dann haben wir gedacht, Ranicki, der Name, das kennen wir. Reich-Ranicki. Und dann gibt es Google und dann findet man heraus, dass die Vater und Sohn sind.
Ihr Lebenslauf ist dem Ihrer Schwester sehr ähnlich. Darüber sprechen wir gleich nach einer weiteren Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich von Chopin, die Mazurka Opus 6 Nummer 1. Was hat das Stück für eine Bedeutung für Sie?
Das war meine erste Schallplatte. Meine Schwester und ich, wir sind wie Zwillinge. Sie ist ein bisschen älter als ich, aber das macht keinen Unterschied, wenn man wie Zwillinge ist. Man hat alles zusammen studiert.
Aber das wollen wir gleich. Wir wollen jetzt erst die Musik hören.
Oh ja. Also die Mazurka, ja.
Also das war Ihre erste Schallplatte.
Meine erste Schallplatte, genau.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Carmen Rovi, jüngere Schwester. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Sie haben vorhin erzählt, die Hauptstadt, in der Ihre Eltern Sie sozusagen angemeldet haben, weil Sie ja schulisch weitermachen mussten. Was war diese Stadt? Welche Stadt war das?
Das war Córdoba in Nordandalusien. Córdoba ist eine sehr, sehr interessante Stadt, historisch sehr wichtig gewesen, sogar zur Zeit der Römer. Und es gibt viele, viele römische Reste in Córdoba. Und dann auch bei den Arabern, es gibt die Moschee, ein wirklich riesiges Moschee. Jetzt ist es eine Kathedrale.
Sie haben eine Schwester, die ist anderthalb Jahre älter. Sie haben beide zu Hause Schule gemacht. Das heißt, Ihr Vater hat Sie beide unterrichtet. Sie haben vieles gemeinsam. Ihre Schwester hat ebenfalls zuerst Musik studiert, hat dann Mathematik studiert, hat auch als Lehrerin für Musik gearbeitet.
Genau.
Haben Sie zusammen Mathematik studiert?
Dann? Auch zusammen, selben Kurse auch.
Sie haben beide gleichzeitig Ihre Doktorarbeiten geschrieben?
Genau.
Gibt es eigentlich irgendeinen Unterschied?
Naja, mal denken, sie heißt Anna, ich heiße Carmen, sie wohnt jetzt in Edinburgh. Sie hat eine Stelle dort an einer der Universitäten in der Gegend und sie arbeitet jetzt in Edinburgh.
Als Mathematikerin?
Ja, als Mathematikerin.
Sie spüren Sie, wenn es Ihrer Schwester nicht gut geht, Carmen Rovi?
Oh ja, wir sprechen jeden Tag, wir beide und mit den Eltern. Naja, das ist jetzt nicht so, mit Skype kann man jeden Tag sprechen.
Sie sprechen jeden Tag mit Ihren Eltern und Ihrer Schwester?
Ja, das unbedingt. Ja.
Gibt es da bestimmte Zeiten oder?
Ja, sicher. So wie am Morgen sage ich immer Guten Morgen. Und am Morgen in die USA, das heißt für meine Eltern so wie 1 oder 2 Uhr nachmittags. Und dann vielleicht eine kurze Weile dann später Gute Nacht. Und ein bisschen erzählen, was am Tag passiert ist. Und das haben sie sehr, sehr gerne und ich habe auch viel Spaß, mit ihnen zu sprechen. Also,
vermissen Sie Ihre Eltern?
Wie wir jeden Tag sprechen, vielleicht deshalb vermisse ich sie nicht so sehr. Und dann vielleicht eine Woche oder so komme ich nach Hause und die können mich so wie live sehen. Aber dann gibt es nichts Besonderes zu erzählen, weil man jeden Tag erzählt, was passiert ist und so. Also es gibt keine großen Geschichten, wenn ich nach Hause komme. Aber ja, ein bisschen schon.
Wie ist das mit Ihrem Familienleben? Wenn das Weihnachtsfest bevorsteht, fahren Ihre Schwester und Sie dann nach Hause zu
nach
den
Hause,
Eltern?
Nach Hause, ja, das machen wir.
Das ist gesetzt, oder? Das geht nicht.
Nicht unbedingt gesetzt. Das würden wir uns nicht anders vorstellen. Also meine Schwester ist verheiratet und ihr Mann kommt auch damit.
Der darf auch mit.
Er darf auch mit.
Aber Kinder hat Ihre Schwester noch nicht.
Noch nicht. Naja, nein.
Wo unterscheiden Sie sich von Ihrer Schwester?
Sie hat ein starkes Charakter im positiven Sinn, dass sie, wenn sie eigentlich etwas machen will, dann schafft sie es. Sie hat einen sehr starken Willen.
Haben Sie den nicht?
Vielleicht drücke ich es nicht so aus wie sie. Ich bin immer die ruhige Schwester gewesen.
Die ältere, besondere. Nein, Sie sind ja die jüngere.
Ja.
Ja, Ihre Schwester ist die ältere.
Ja.
Die geht
sehr,
voran
sehr,
und sie gehen hinterher.
Es sieht so aus, oder vielleicht sah es so aus, wenn wir Kinder waren. Besonders wenn wir kleiner waren, wenn wir jung waren, war es für mich immer eine große Herausforderung, sie zu folgen.
Sie sind ja noch sehr jung. Ich weiß, es ist immer relativ.
Ja, relativ.
Wenn Sie sich Ihr Leben vorstellen, wie möchten Sie leben? Wo?
Wo? Naja, was könnte ich mir wünschen? Eine Stelle, wo es sehr viel interessante Mathematik gibt und vielleicht eine Stadt oder eine, muss nicht unbedingt eine große Stadt, aber irgendwo, wo es auch Musik gibt. So. Aber wo? Wer weiß? So vor einem Jahr oder so, vor 2 Jahren, wenn ich zurückdenke, wer hätte mir gesagt, dass ich in die USA sein würde? Und dann habe ich einige Menschen von den in Bloomington kennengelernt und habe gesagt, warum du solltest nach Bloomington kommen und hier arbeiten. Und jetzt bin ich dort und ganz glücklich.
Wenn Sie mal die Mathematik und die Musik beiseite lassen, Carmen Rovi, was ist denn da noch? Was haben Sie denn noch für Hobbys, Beschäftigungen, Interessen?
Interessen schon. Viel Zeit habe ich nicht übrig. Aber ich lese ganz gerne. Und wenn ich Zeit hätte, vielleicht würde ich malen. Sogar als Kind habe ich immer kleine Skizzen gemacht. Und das hatte ich sehr gerne. Aber ich habe nie Technik gelernt oder sowas. Naja, wenn ich Zeit hätte, vielleicht würde ich das machen. Aber
ja, welches Buch lesen Sie gerade?
Hiob von Josef Roth. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Davon wird man nie müde. Es ist wirklich wunderschön, das Buch Josef Roth.
Was würden Sie gerne an sich ändern?
Vielleicht ein bisschen mehr, wie sagt man das, ein bisschen mehr nicht offen, ein bisschen mehr zuvorkommend zu sein, ein bisschen mehr
polite?
Vielleicht.
Also zuvorkommend.
In dem Sinn, dass ich mir vielleicht Sorgen mache über Sachen. Zum Beispiel, morgen muss ich spielen und ich habe mir schon lange Sorgen gemacht, dass alles sehr gut vorbereitet sein muss.
Entspannter zu sein?
Vielleicht, vielleicht.
Worauf sind Sie stolz, Carmen Rovi?
Das ist eine schwierige Frage, wenn man sagen muss, ich bin stolz auf etwas, was ich gemacht habe. Naja, vielleicht. Naja, ich. Wenn ich etwas sage, es ist nicht ganz gerecht, weil die Sachen, worüber ich wirklich stolz bin, die gehören mir nicht ganz oder nicht alleine. Dass ich Mathematik studieren konnte, naja, ich habe viel gearbeitet und ich bin auch stolz darüber. Aber wenn mein Vater nicht damit angefangen hätte und hätte mir so wie den Weg gezeigt, so wie wunderschöne Sachen die Mathematik hat, ich hätte auf diesem Weg nicht gegangen. Und wenn dann ich Andrew nicht kennengelernt hätte und er nicht mein Doktorvater gewesen hätte, dann würde ich nicht Topologin sein.
Gibt es etwas, was Sie unbedingt in den nächsten 2-3 Jahren verwirklichen möchten?
Ja, wenn Sie das sagen, da fällen mir ein meine 2 oder 3 wichtigen Mathe-Projekte. Ich arbeite gerade an ein Projekt mit Jim Davis, ich habe das schon erwähnt. Das möchte ich bestimmt früher als 2 oder 3 Jahre zu Ende machen. Und ich arbeite auch mit Andrew und andere Leute an ein anderes Projekt. Das möchte ich auch zu Ende bringen.
Dann wünschen wir Ihnen, dass das klappt.
Dankeschön.
Was wir für Sie jetzt tun können, wir können nur noch eine Musik spielen, die Sie sich gewünscht haben, und zwar ein Stück von Ravel. Was haben Sie sich gewünscht?
Naja, Ma Mère Loire, das ist ein Stück für Klavier zu 4 Händen. Und das habe ich sehr, sehr viel mit meiner Schwester gespielt. Es ist eine kleine Suite, die Maurice Ravel komponiert hat. Und er hat dieses sehr, sehr entzückendes Stück für 2 kleine Schwestern geschrieben. Die 2 kleinen Töchter einer seiner Freunde, die Godebski-Schwestern. Und dann habe ich das mit meinen Schwestern gespielt. Und
dann haben es die kleinen Schwestern Carmen und Anna gespielt. Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Carmen Rovi, für das wunderbare Gespräch. Hochachtung, dass Sie das auf Deutsch geführt haben, in einer Sprache, die Sie nicht so häufig sprechen, muss man ehrlicherweise
sagen. Genau.
Sie sprechen das sehr selten.
Dabei da hatte ich ein bisschen Angst, weil dort in den USA, ich höre Hörspiele sehr oft. Hörspiele auf Deutsch sind ganz, ganz gut. Und ich lese auf Deutsch. Aber Deutsch sprechen, da hat man nicht so viel Gelegenheit dort. Also.
Wir haben Ihnen jetzt Gelegenheit gegeben. Sie haben das großartig gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.